Advent, Jesus kommt bald, damals, dass Jesus damals, der Sohn Gottes, vor über 2000 Jahren Mensch geworden ist, war ein Grund zum Feiern und wird bis heute gefeiert. In der europäischen Christenheit, würde ich mal so sagen, ist so vom Umsetzen zumindest Weihnachten das größte christliche Fest, was noch da ist. Vielleicht das Einzige, wo noch ein bisschen Wissen dahinter steckt, was es eigentlich bedeutet, auch wenn es viel überlagert worden ist. Aber damals bis dann hin zum Kreuz, zur Auferstehung und auch Pfingsten wurde die Grundlage dafür gelegt, dass wir überhaupt als Christen leben können. Die Zeit bis heute hatte viele Höhepunkte und viele Tiefen. Aber der wichtigste Höhepunkt für uns wird der sein, wenn Jesus wiederkommt, um seine Nachfolger zu sich zu holen, und dann sein Reich in Vollkommenheit sichtbar errichtet werden wird. Fast 2000 Jahre warten Menschen darauf. Wann wird das sein? Woran kann man erkennen, wo wir stehen? Viele Aussagen darüber finden sich schon im Alten Testament, dann in den Evangelien als Aussagen Jesu, weiter durch die verschiedenen Briefe hin bis hin zur Offenbarung des Johannes. Nicht alles, was wir da lesen können, entspricht so unseren Wünschen. Und deswegen tun sich manche Leute sehr schwer, sich damit zu beschäftigen. Aber es soll letztlich Hoffnung vermitteln. Dass man damit allerdings auch alles andere anstellen kann, haben Menschen durch die Geschichte hindurch immer wieder bewiesen. Schon in der alten Kirche und im Mittelalter haben führende Leute erkannt, dass es hilfreich sein kann, die Menschen um sie herum mit Angst unter Druck zu setzen, indem man ihnen so richtig Angst vor dem Ende der Welt macht. Und bis heute benutzen vier verschiedene Gruppen diese Angst, um andere gefügig zu machen. Jesus hat völlig anders gehandelt. Nur im Kreis seiner Jünger hat er auf deren Fragen hin mehrmals Antworten gegeben über diese Thematik und dabei fast nur über den Zeitraum bis zu seiner Wiederkunft gesprochen. Und noch etwas fällt generell dabei auf, auch im Gegensatz zu manchen heutigen Endzeitpropheten. Jesus hat seinen Jüngern keine Angst davor gemacht. Er hat ihnen klare, deutliche Warnungen weitergegeben, aber auf der anderen Seite immer auch besondere Verheißungen als Lichtpunkte mit eingestreut. Und sie können unsere ganze Sichtweise sehr stark beeinflussen. Schon zu Beginn des längsten Abschnittes über diese Fragen von Jesus wird sehr deutlich, dass unser Herr wirklich den Überblick hat und alles in seinen Händen hält. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Matthäus 24, die Verse 1 bis 14. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. »Das alles beeindruckt euch, nicht wahr?« sagte Jesus. »Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden.« Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: »Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen?« »Gebt Acht, dass euch niemand irreführt«, erwiderte Jesus, »denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch nicht dadurch erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten und verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Zusammenfassend kann man diesen Abschnitt mit der Aussage, am Ende wird alles deutlicher werden. Die Finsternis auf der einen Seite und auch das Licht auf der anderen Seite. Und auch wenn mehr über die Finsternis berichtet wird, zeigt die andere Seite trotzdem sehr deutlich, worum es für uns geht. Und deswegen fangen wir am Anfang dieses Textes an bei dem Missverständnis, zumindest für die Jünger damals. In der letzten Woche vor der Kreuzigung ist Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem unterwegs, unter anderem eben auch im Tempel. Und das, obwohl der Tempel in der damaligen Zeit, also zur Zeit Jesu, nur ein schwaches Abbild war von dem ursprünglichen salomonischen Tempel, der viel größer und prachtvoller gewesen war als der herodianische, der also zur Zeit Jesu dort war, ist es so, dass seine Jünger trotzdem immer noch und immer wieder in Staunen geraten über die Größe, über die Bauweise, über die Pracht in diesem Tempel. Der Schmuck in diesem Haus Gottes fasziniert so. Und diese Gelegenheit greift Jesus auf, um sie auf das eigentliche Thema zu bringen und sagt ihnen, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird zerstört werden. Diese menschliche Pracht wird vergehen. Klar, dass die Jünger dann nachfragen, nachdem sie alleine mit ihm sind, ja, wann wird das denn sein? Woran kann man erkennen, dass das passieren wird? Was wird das Ende der Welt und deine Wiederkunft ankündigen? Sie wollen letztlich wissen, wann Jesus zurückkommt, denn sie haben gedacht, dass die Zerstörung des Tempels und die Wiederkunft Jesu natürlich zusammenkommen muss. Wie kann dieser prächtige Tempel zu einem anderen Zeitpunkt zerstört werden? Völlig undenkbar für sie. Dass das dann im Jahr 72 nach Christus schon geschah und seine Wiederkunft bis heute noch nicht passiert ist, das war ihr Missverständnis. Der erste Abschnitt dessen, was Jesus antwortet, also der Text, den ich gelesen habe, geht nicht auf die Zerstörung weiter ein. Das kommt erst bei Jesus dann später nochmal. Aber zuerst macht Jesus deutlich, was seiner Wiederkunft vorausgeht. Denn darum, das ist das eigentlich Wichtige, nicht, dass der Tempel zerstört wird. Wenn er wiederkommt, das ist das Wichtige. Und darum soll es mir auch heute Morgen gehen. Am Ende der Zeit, für uns auf dieser Erde, steht nicht das Chaos und viel Leid, sondern die Wiederkunft Jesu im Mittelpunkt. Er kommt, um uns zu sich zu holen. Dann ist unsere Unvollkommenheit, unsere Angst, unsere Schmerzen, all das vorbei. Dann beginnt das eigentliche Leben. Oder so wie C.S. Lewis das ausgedrückt hat im letzten Band seiner Narnia-Geschichten, das Schuljahr ist zu Ende, das Lernen, die Arbeit, die Anstrengungen. Jetzt fangen die großen Ferien an. Und macht damit deutlich, es ist wichtig, dass wir uns freuen auf das, was danach kommt, dass wir darauf unseren Blick lenken, damit die Zeit vorher, die Vorbereitung dafür ist, nicht in ein falsches Licht gerät. Jesus kommt wieder. Und das kann man an folgenden äußeren Umständen erkennen. Was kommen wird? Die Jünger wollen natürlich gerne wissen, wann das sein wird. Wir wüssten das auch gerne. Aber Jesus gibt ihnen keine Jahreszahl, sondern er beschreibt, wie die Zeit vorher aussehen wird. Stellt euch mal vor, Jesus hätte den Jüngern damals eine Jahreszahl gegeben. Sagen wir mal das Jahr 2030, einfach so ins Blaue hin. Dann wären die Jünger völlig enttäuscht gewesen. Und durch die ganze Geschichte hindurch, die Menschen wären entmutigt worden ohne Ende. Und deswegen hat Jesus ganz bewusst keine Zahl genannt. Sondern er hat gesagt, ich komme bald, aber ihr könnt es erkennen, an folgenden Zeiten. Die Zeit vorher spitzt sich zu. Wenn in der unsichtbaren Welt deutlich wird, dass Jesus wieder auf die Erde kommen wird, und zwar nicht als Säugling, sondern als König, als Herrscher, dann regt sich natürlich auch der Widerstand auf dieser Seite, die genau das ja nicht will. Und so wie schon versucht wurde, Jesus zu seinen Lebzeiten, also als er als Säugling geboren worden war, zu töten, genauso wird auch am Ende versucht werden, seinen Leib auf dieser Erde, die Christen, die auf dieser Erde leben, loszuwerden. Ganz klarer Fall. Und er führt hier zwei verschiedene Wellen auf, die zeitlich aufeinander folgen. Die erste Welle, ist die, dass es ganz viel Irreführung gibt, dass falsche Christusse auftreten, also Menschen auftreten, die sagen, das alles, was war, dürft ihr nicht so ernst nehmen, ihr müsst das so und so sehen. Mir fällt da jetzt zum Beispiel so ganz platt ein, derjenige, der gesagt hat, Jesus war nur ein Prophet und ich bin der eigentliche Prophet, der euch wieder zu Gott zurückbringt. Ich bin der eigentliche Erlöser, Mohammed, im Jahr 700. Aber davon gibt es viele, viele andere, die im Laufe der Zeit noch dazugekommen sind und noch viele Sachen in dieser Richtung wiederholt haben. Was mir aber auffällt, ist, dass es nie eine Zeit in der Geschichte gegeben hat, in der es so extrem viele falsche, unterschiedliche Religionen und falsche Lehren gegeben hat, wie in der heutigen Zeit. Egal, wo man hinguckt, es gibt kaum noch ein Land auf dieser Erde, wo nur eine Richtung da wäre. Sondern überall auf der ganzen Erde ist ein Sammelsurium an unterschiedlichsten Aussagen, sodass letztlich kaum noch jemand weiß, was eigentlich richtig ist. Und die Menschen völlig verunsichert sind. Das ist der erste Bereich. Und in diesem ersten Bereich werden noch aufgezählt Kriege und Kriegsgefahr. Und Jesus sagt, das ist so, es wird passieren. Menschen sind nun mal so. Menschen sind machtgierig und sie sind absolut nicht bereit, wegen irgendetwas zurückzustecken. Und wenn sie in der Lage dazu sind, um sich selbst zu bereichern, einen anderen umzubringen, dann werden sie es tun. Und wenn diese Menschen dummerweise auch noch Politiker sind oder Leute, die einen ganzen Staat hinter sich haben, dann werden sie eben diese ganzen Staaten gegeneinander aufhetzen. Gründe gibt's dafür immer. Sogar Religion hat man manchmal vorgeschoben. Aber absolut nicht immer, um das nur mal deutlich zu machen. Aber da, wo diese Kriege weltweit zunehmen, werdet ihr erkennen, ich komme bald wieder. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Genauso das Nächste, Hungersnöte und Erdbeben. An vielen Stellen der Erde, klar, hat's die immer gegeben. Es hat immer durch die Geschichte hindurch Hungersnöte und Erdbeben gegeben, aber nie haben wir das mitgekriegt. Sondern erst in den letzten Jahren, nachdem unsere Medien so weit verbreitet sind, dass in jedem Haushalt, zumindest in fast jedem Haushalt, ein Fernseher steht und ansonsten über Zeitungen, über Internet, alle möglichen Informationen weltweit zusammenkommen, kriegen wir das mit. Hier und dort und überall passieren immer wieder neue Erdbeben. Und während das früher ein halbes Jahr gedauert hätte, um mitzukriegen, dass im Norden Italiens es mal wieder gekracht hat und wieder ein Dorf in Schutt und Asche gefallen ist, kriegen wir das heute ein paar Minuten später über unseren Bildschirm schon mit. Überall. Und wir merken oder haben zumindest den Eindruck, das spitzt sich zu, genau wie mit den Kriegen. Wir kriegen überall von allen Seiten diese Information. Und das scheint uns zu überrollen. Aber Jesus sagt, das ist nur der Anfang, der Beginn der Geburtswehen. Ein ganz wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang. Dann geht es um die zweite Welle. Da geht es mehr um inhaltliche innere Sachen. Die Nachfolger Jesu werden verraten, verfolgt, getötet, von allen Völkern gehasst werden. Das haben wir noch nicht überall. Aber ich sage es mal ganz vorsichtig, noch nicht überall. Wenn ich sehe, dass mittlerweile in unserem eigenen Land Aussagen passieren, wie zum Beispiel die, dass man versucht, doch diejenigen, die diese Vorstellung, dass Geschlechter noch irgendwas bedeuten, also dass Mann und Frau unterschiedlich sind, um es ganz platt auszudrücken, dass man versuchen muss, den Leuten, die da noch gegen sind, also die dagegen sind, dass es eben nicht mehr so unterschiedlich ist, dass man da etwas gegen machen muss und eine Strategie finden muss, wie man die mundtot kriegt, dann frage ich mich, wie viel schlimmer soll das noch werden bei uns? Das sind aktuelle Sachen, über die gestern in einer großen Synode ausgiebig diskutiert wurde in Deutschland. Wie kann man die Gegner der Gender-Geschichten loswerden? Erstaunliche Fragestellung. Sodass ich sagen muss, der zweite Punkt, der hier aufgezählt wird, nämlich der Abfall vom Glauben, den sehe ich an vielen, vielen Stellen. Genauso auch, dass Verrat und Hass untereinander passiert, auch bei Menschen, die mit Christsein überhaupt nichts zu tun haben. Aber wenn ich mir die Zahlen in unseren Kirchen angucke und die mit den Zahlen von vor 25 Jahren vergleiche, ich weiß nicht, ob ihr die Statistiken kennt, aber es geht bis zu, dass nur noch 25% von den Leuten in den Kirchen sind, die vor 25 Jahren noch drin waren. Nur noch ein Viertel. Das sind Zahlen, die ja auch etwas bedeuten. Die deutlich machen, es ist den Leuten entweder egal, was in der Kirche kommt, oder sie können nichts mehr damit anfangen. Es spielt letztlich keine Rolle. Und dass das zwangsläufig auch weitere Folgen mit sich bringt, nämlich, dass es viele falsche Propheten geben wird, die versuchen dann den Leuten klarzumachen, ihr dürft das alles nicht so eng sehen. Es ist doch alles kein Problem. Und damit erst recht durcheinander machen, ist kein Wunder. Ich habe es die Woche schon mal irgendwo gesagt. Es kann sein, dass es am Dienstagabend war, weil mich das so interessiert hat, als ich das gelesen habe. In Kanada hat es eine Umfrage gegeben, wo man versucht hat, festzustellen, welche oder wie Kirchen sind oder Gemeinden sind, die konstant wachsen, die gesund wachsen, um es so auszudrücken. Und man hat festgestellt, diese Kirchen, die gesund weiter wachsen, auch groß sind zum großen Teil, haben zwei Sachen gemeinsam. Zum einen sind sie konservativ vom Inhalt her, sie verlassen sich auf das, was in der Bibel steht. Und zum anderen suchen sie ständig nach neuen Formen, die Menschen um sie herum mit der Liebe Jesu zu erreichen. Wo die zwei Sachen zusammenkommen, wachsen Gemeinden immer. Eine erstaunliche Sache? Nee, eigentlich überhaupt nicht erstaunlich. Ist für mich völlig klar. Aber genau das Gegenteil von dem, was wir im Moment in Deutschland erleben. Ist genau das Gegenteil von dem, was wir erleben. Man versucht, die Formen wieder enger zu machen und die Inhalte völlig beliebig. Ist genau das Gegenteil von diesen Entdeckungen. Aber manche Leute scheren sich eben nicht besonders um solche Umfragen. Und das Letzte, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Klar, da, wo man nicht mehr weiß, was eigentlich noch ist, wo man unsicher wird, zieht man sich zurück. Und zurückziehen ist der erste Schritt davon, dass keine Liebe mehr da ist. Der andere wird mir egal. Hauptsache, ich komme noch irgendwie durch, alles andere ist zweitrangig. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, um den es mir heute Morgen geht. Sondern hier steht, wer standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Wenn wir solche Texte lesen oder hören, dann passiert meistens Folgendes mit uns. Wir bekommen Angst vor dem, was kommen wird. Aber Angst wollen wir nicht haben. Und deswegen wird entweder die biblische Aussage gerne ganz verdrängt und man will überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, oder so ein paar Spezialisten drehen sich dann nur noch darum. Und meinen, sie müssten dann aus allen möglichen Stellen, die in der Bibel verteilt sind, bewusst an unterschiedlichen Stellen und nicht zusammen, müssten daraus einen Fahrplan bauen, was wie zu passieren hat. Um dann allen Leuten klarzumachen, so und so und so und so und so wird das sein. Und wenn das und das und das passiert ist, dann geht's da und da weiter. Warum hat Jesus das nicht so weitergemacht, wenn er wollte, dass wir das kapieren? Ganz bewusst, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist, heute zu leben in der Gegenwart, in der wir sind und bei Christus zu bleiben, standhaft zu bleiben. Alles andere ist unwesentlich, spielt nicht die große Rolle. Und Jesus geht es darum, uns unsere Angst zu nehmen. Deswegen gibt er im Vorfeld Hinweise darauf, was alles passieren wird, damit das, wenn es eintritt, uns nicht zu sehr überrascht. Oder sogar von ihm wegbringen könnte, sondern dass es uns deutlich macht, Jesus ist bald da. Alles, was wir in unserem Abschnitt lesen können, ist schon passiert oder passiert gerade zur Zeit. Nach meinem Wissen gibt es nichts mehr, was von der Bibel her noch vor den letzten besonderen 7 Jahren, die in der Bibel an verschiedenen Stellen angedeutet werden, passieren muss. Vielleicht höchstens noch, dass es noch einen Friedensvertrag geben wird zwischen einem Weltherrscher, der dann auf der ganzen Erde irgendwo Frieden auf die Reihe kriegt. Aber auch das kann schon in dieser Zeit sein. Ob es vorher ist, weiß ich nicht genau. Aber dann steht die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevor, wenn alles andere schon passiert ist. Jesus kommt bald wieder, das ist sicher, auch wenn kein Mensch von uns die Jahreszahl kennt und auch kennen sollte. Doch wieder zu uns. Was ist jetzt für uns dran? Wir sollen einfach nur standhaft bleiben. bei Jesus bleiben, seinen Willen tun, als Gemeinde sein Leib auf dieser Erde sein. Und Jesus sagt, jeder, der standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Und ihr werdet es noch an einem zweiten Punkt erkennen, nämlich das Evangelium wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Hier wird deutlich, dass das Evangelium nicht nur irgendwie überstehen wird. Nicht nur an ein oder anderen Stelle vielleicht ein paar Leute überleben werden, sondern da, wo es verkündigt wird, sind Christen da. Und es wird auf der ganzen Welt sein. Am Ende wird das Evangelium in aller Welt verkündet werden. Und das ist heute so. Es gibt keinen Fleck auf dieser Erde, an dem man nicht über Radio, über Fernsehen oder das Internet das Evangelium hören, sehen, mitbekommen kann. Sogar weitgehend in der eigenen Muttersprache. Bei ein paar Stämmen ist das noch nicht ganz so weit, aber ansonsten alle größeren Sprachgruppen sind längst erforscht und mittlerweile auch gibt es Bibelübersetzungen in diesen verschiedenen Sprachen. Verfolgung von Christen, die hier auch angeführt wird, hat schon in der ersten Zeit die Christen gestärkt und ermutigt und sie dazu gebracht, das zu tun, was Jesus ihnen eigentlich gesagt hatte. Erinnert ihr euch an die Situation in Jerusalem? Da waren die Christen fröhlich zusammen und freuten sich ihres Lebens, dass sie Christus kennengelernt hatten, dass sie Vergebung ihrer Schuld hatten, dass alles so schön und so gut war, dass sie den Auftrag Jesu völlig vergessen hatten. Nämlich hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden, auch überall sonst. Erst als die Juden dann anfingen, gegen die Christen vorzugehen und sie zu vertreiben in Jerusalem, erst dann fing die Mission an. Weil die Leute nicht mehr da waren, wo es ihnen gut ging, sondern sie rausgegangen sind und an anderen Orten dieser Erde waren, zunächst mal in ihrer damaligen bekannten Umgebung, haben sie dort, wo sie hinkamen, überall das Evangelium weitererzählt. Völlig anders als, nochmal dieses Beispiel zu benutzen, die Verbreitung des Islams. Das Christentum ist nur durch Menschen ohne Gewalt, ohne Macht, ohne Waffen, ohne irgendwelchen Druck in den ersten Jahrhunderten weitergegeben worden. Erst als man versucht hat, das Christentum zur Staatsreligion zu machen, kamen diese anderen Auswüchse mit dazu. Vorher gab es die nicht. Es gab überhaupt keinen Grund dafür. Weil es den Menschen nicht wichtig war, irgendwie eine ganze Nation mit dem Evangelium zu überrollen. Sondern es ging darum, den einzelnen Menschen, den ich kenne, dem das Evangelium zu sagen, damit auch er von Jesus gerettet wird oder sie. Und das ist bis heute unser Auftrag. Und da, wo das passiert, sagt Jesus, ich komme wieder, um euch zu mir zu holen. Oder so, wie wir es am Anfang gehört haben aus Lukas 21, wenn dies anfängt zu geschehen, dann seht auf. Nicht dann verkriecht euch, versteckt euch und habt lauter Angst oder sonst irgendwas, sondern steht auf, freut euch, weil eure Erlösung ganz nah ist. Das ist das Verhalten von Menschen, die von Hoffnung geprägt sind. So wie die Geburt eines Kindes mit Spannung ersehnt wird, sollte unsere Gesinnung sein auf das, was kommt. Die Wehen haben schon angefangen. Es fängt auch schon an, richtig weh zu tun. Mancher Schweiß und Blutstropfen wird vielleicht noch vergossen werden, aber die Geburt steht bevor, nicht das Ende. Der Anbruch eines neuen Zeitalters steht bevor. Eine Zeit, wo die Freude über das neue Leben, was zwar schon vorher begonnen hat, allerdings nur verborgen, bei seiner sichtbaren, vollständigen Erscheinung jeden Schmerz sofort vergessen lässt. Auch die Zeit des Wartens auf die Geburt kann bei aller Unsicherheit doch sehr fröhlich und intensiv sein. Gott wird alles gut machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das heißt. Gott wird alles gut machen. Wir wissen heute nicht genau, was wie kommen wird. Aber wir wissen, wer kommt. Jesus Christus, unser Erlöser, Befreier, Herr und König. Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns dein Wort gibst. Danke dafür, dass du uns in deinem Wort auch deutlich machst, welchen Plan du hast mit uns. Herr, und wenn wir sehen, was um uns herum passiert, sehen wir auch, dass du bald wiederkommst, Herr Jesus Christus. Und das ist einfach schön, das zu sehen. Und ich bitte dich darum, dass du uns diese Freude schenkst, wie bei der Geschichte, die wir am Anfang gehört haben, die Hoffnung von der Braut, auch wenn es dafür eigentlich keinen Grund mehr gab. Ich möchte dich bitten darum, dass wir und das nicht vergessen, dass du uns gesagt hast, dass du wiederkommst, um uns zu dir zu holen. Dass dann alles gut sein wird und dass du dann alles vollkommen machst. Ich möchte dich bitten darum, dass du uns hilfst durch diese Zeit, in der wir im Moment leben, in der manches nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Einfach immer wieder das hindurchzusehen, dass es darum geht, uns noch den letzten Rest an Vorbereitung erleben zu lassen für die eigentliche Geburt, für das, was danach kommt, für das Leben mit dir. Danke dafür. Amen. Amen.